NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages, unter anderem mit folgenden Themen. Die Koalitionsverhandlungen in Berlin ziehen sich hin. Die AfD Sachsen wählt einen Nachfolger für Frauke Petri. Die Amokfahrt im italienischen Macerata hatte offenbar einen rassistischen Hintergrund. Israel erteilt umstrittene Ausweisungsbescheide an afrikanische Flüchtlinge. Der Schauspieler Rolf Zacher ist tot. Und am Ende, wie gewohnt, das Wichtigste vom heutigen Sport am Sonntag. Am Mikrofon begrüßt sie Ulrike Bosse. Um 13.35 Uhr heute Nachmittag kam die Nachricht, dass die CSU ihre für morgen geplante Vorstandssitzung auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben hat. Damit war klar, die Koalitionsgespräche in Berlin ziehen sich offenbar doch noch länger hin. Und den 16-Uhr-Zug nach München würde Horst Seehofer nicht nehmen können, auch wenn er das gestern noch optimistisch angekündigt hatte. Seit dem späteren Nachmittag nun wird verbreitet, man werde wohl auch am morgigen Montag noch weiter verhandeln. Es zieht sich trotz des erklärten Einigungswillen aller Beteiligten. Am Nachmittag immerhin gab es dann Informationen über eine Einigung beim Wohnungsbau sowie im Bereich kommunales und ländlicher Raum. Ansonsten aber weiter warten. Alex Krämer fasst den Tag zusammen.
Zwei Konflikte sind noch auf der Umlaufbahn, befristete Arbeitsverträge und die Frage, wie die Behandlung von Privat- und Kassenpatienten angeglichen werden soll. Bei einem anderen dicken Brocken allerdings haben sich Union und SPD am Nachmittag geeinigt, bei Bauen und Wohnen. Zufrieden treten um kurz nach fünf am Nachmittag die Chefunterhändler vor die Presse. Für die SPD Natascha Kohnen, Landesvorsitzende in Bayern, und für die Union Bernd Althusmann, Wirtschaftsminister in Niedersachsen.
Womöglich hat die Arbeitsgruppe Wohnen, Miete und Stadtentwicklung das dickste Brett gebohrt oder zumindest eines der dicksten Bretter der Koalitionsverhandlungen.
Ich denke, das war eine wirklich positive Zusammenarbeit. Und ich denke, die Ergebnisse, da kommen wir schon ganz gut zusammen.
Im Paket ist für beide Seiten etwas dabei. Für die SPD 2 Milliarden Euro extra für den sozialen Wohnungsbau, die Verschärfung der Mietpreisbremse, Vermieter müssen künftig immer angeben, wie viel der Vormieter gezahlt hat, und die Begrenzung von Mieterhöhungen, wenn Wohnungen saniert werden. Für die Union steckt das Baukindergeld im Päckchen. Wer Kinder hat und bauen oder kaufen will, der kriegt Geld vom Staat. Und zwar auch dann, wenn er ziemlich gut verdient. Für eine Familie mit 2 Kindern liegt die Einkommensgrenze bei 105.000 Euro pro Jahr. Ein Konfliktthema ist also abgeräumt, bleiben aber immer noch die befristeten Arbeitsverträge und das, was SPD-Chef Martin Schulz Zweiklassenmedizin nennt. Hier wollen die Sozialdemokraten noch etwas rausholen. Schulz sitzt der Mitgliederentscheid im Nacken.
Wir haben zu Beginn der Verhandlungen gesagt, wir wollen ein Höchstmaß an sozialdemokratischer Politik durchsetzen. Ich habe damals den Begriff verwendet, wir haben keine roten Linien, sondern wir wollen möglichst viel rote Politik durchsetzen. Und das gilt auch heute.
Deshalb deutet alles darauf hin, dass die Verhandlungen in die Verlängerung gehen. Der Montag war ohnehin als Puffer eingeplant. Und zumindest CDU-Chefin Angela Merkel macht den Eindruck, dass es ihr auf einen Tag mehr oder weniger jetzt auch nicht mehr ankommt.
Wie lange es dauert, kann man jetzt noch nicht sagen. Wir kennen unsere Aufgabe und versuchen ihr gerecht zu werden.
Sollte die Not ganz groß sein, dann könnte sogar noch am Dienstag weiterverhandelt werden. Danach sieht es aber gerade nicht aus. Die letzte Hürde ist allerdings auch mit der Einigung auf einen Koalitionsvertrag noch nicht genommen. Vor der Unterschrift müssen noch die SPD-Mitglieder Ja dazu sagen. Für den Mitgliederentscheid sind etwa 3 Wochen vorgesehen.
Soweit Alex Krämer aus Berlin. Auch mein Kollege Thorsten Huhn beobachtet die Koalitionsgespräche und ist vor der SPD-Parteizentrale in Berlin. Herr Thorsten Huhn, woran hakt es denn jetzt im Moment noch?
Na, im Moment hakt es jetzt nicht an einem speziellen Thema. Man arbeitet hier die Themen ab. Gestern Rente und Pflege, heute Wohnungspolitik, Digitales und jetzt auch die Kultur. Also es geht schon voran, aber die wirklich schwierigen Brocken, die kommen ja noch. Die befristeten Arbeitsverträge, über die man sich streitet. Dann die Bürgerversicherung, die die SPD gerne hätte, um das Gesundheitssystem in Deutschland zu verändern, was die Union aber auf keinen Fall will. Und auch um die über die Finanzen muss man noch reden, weil man natürlich viel mehr Ausgabenwünsche hat, als Geld vorhanden ist, obwohl viel Geld da ist, dank der guten Konjunktur. Aber auch da muss man noch verhandeln und einzelne Sachen sicherlich streichen.
Ihre Einschätzung, könnte es überhaupt noch scheitern?
Ich glaube nicht, dass es scheitert, weil beide Seiten, Union und SPD, diese Koalition nun wollen und sie wollen auch einen Koalitionsvertrag. Also ich gehe davon aus, dass man sich am Ende doch irgendwie einigen wird.
Der Koalitionsvertrag muss von den SPD-Mitgliedern abgesegnet werden. Ist Ihrer Einschätzung nach in dem bisher ausgehandelten ausreichend sozialdemokratische Politik drin, dass das funktionieren könnte?
Das ist sehr schwer zu sagen. Was heißt ausreichend? Also wie viel braucht ein Sozialdemokrat für die Große Koalition zu stimmen, also ein SPD-Mitglied? Das wage ich nicht zu prophezeien. Natürlich gibt es da sozialdemokratische Ansätze, zum Beispiel auch in dem, was jetzt für die Wohnungspolitik verabschiedet worden ist, dass man 2 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau bereitstellen will, dass man ein Baukindergeld für Familien mit Kindern einführen will, wieder. Das gab es ja schon mal. Und auch bei den gestrigen Rentenentscheidungen gibt es ganz vieles, was sozialdemokratischen Vorstellungen entspricht. Also ich glaube, die SPD kann sich da schon drin wiederfinden. Aber wie eben gesagt, die ganz großen, dicken Brocken, die kommen noch.
Und der Blick der Bürger, man hat den Eindruck, da gibt es viele teure Versprechen. Ist denn das, was da bisher ausgehandelt wurde, überhaupt solide oder einfach nur die Bedienung von Klientelpolitik?
Es ist beides. Ich glaube, man hat schon gute Ansätze, vor allen Dingen in der Digitalpolitik und in der Bildung. Da will man wirklich Deutschland voranbringen und hat den Ernst der Lage erkannt. Gerade bei der Bildung habe ich den Eindruck, dass man wirklich etwas ändern will, dadurch, dass sich der Bund jetzt stärker engagieren kann im Bildungsbereich, was ja lange blockiert war. Aber natürlich ist auch immer wieder Klientelpolitik dabei. Aber ich sehe schon viele Ansätze für eine gute Politik in den nächsten 4 Jahren.
Thorsten Huhn mit ersten Einschätzungen der Koalitionsgespräche und bisherigen Ergebnisse in Berlin war das. Und natürlich werden wir Sie auch morgen früh wieder informieren auf den Programmen in der Info und WDR 5 über das, was dann neu herausgekommen ist und wie weit wir dann sind. Frauke Petry, sie war lange das Gesicht der AfD. Mittlerweile ist sie, wie einst auch AfD-Gründer Bernd Lucke, aus der Partei ausgetreten und sitzt als fraktionslose Abgeordnete im Bundestag. Der Landesverband Sachsen, den sie angeführt hatte und wo sie sich mit ihren Vorstellungen so wenig wie in der Bundespartei durchsetzen konnte, der Landesverband Sachsen hat heute einen Nachfolger für Frauke Petry gewählt, Daniela Karls berichtet.
Jörg Urban ist der neue Vorsitzende der sächsischen AfD. Er ist auf einem Parteitag in Hoyerswerda mit 90% der Stimmen als Nachfolger von Frauke Petry gewählt worden. Urban war der einzige Kandidat für den Posten. 2 andere Kandidaten hatten sich kurz vor dem Wahlgang doch nicht aufstellen lassen. Der 53-jährige Urban ist der Fraktionsvorsitzende der AfD im sächsischen Landtag. Er hat sich bei seiner Vorstellungsrede sehr moderat geäußert und vor allem die Einigkeit der Partei beschworen.
Wir haben die besten Voraussetzungen zum Durchstarten hier in Sachsen und in Deutschland. Wir können in Sachsen das erste AfD-regierte Bundesland werden und das werden wir auch.
Urban hat auf dem Parteitag seine Forderung bekräftigt, dass die AfD in Sachsen künftig enger mit Pegida kooperieren solle. Das verbieten derzeit parteiinterne Regelungen, die aber offenbar gelockert werden sollen. Als Zeichen des Schulterschlusses zwischen Pegida und der AfD waren heute auch die Pegida-Organisatoren Lutz Bachmann und Siegfried Däbritz auf dem Parteitag zu Gast. Wie die AfD sich in Zukunft politisch äußern will, wurde zudem in zahlreichen Reden deutlich. Immer wieder beschworen Redner die Aufgabe, sich das Land zurückzuholen. In einigen Redebeiträgen wurde dabei auch Kriegsrhetorik bemüht, beispielsweise vom Freitaler AfD-Stadtrat Norbert Meyer.
Wir müssen beieinander stehen, wenn die Granaten einschlagen. Das hat Gauland gesagt und dazu stehe ich.
Meyer bekam für diese Worte viel Applaus. Viel Applaus bekam auch der Dresdner Bundestagsabgeordnete Jens Meyer. Er hatte jüngst für Aufsehen gesorgt, weil auf seinem Twitter-Account der Sohn von Boris Becker als Neger bezeichnet wurde. Eine kritische Nachfrage dazu wurde von den Mitgliedern ausgebuht. Auch wenn Jörg Urban nun der neue Landesvorsitzende der AfD in Sachsen ist, gilt er damit nicht automatisch als Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2019. Das betonte Urban selbst.
Es ist für mich definitiv keine Festlegung auf ein Spitzenamt im Wahlkampf, weil ich der Meinung bin, wir sind eine junge Partei. Bei uns entwickeln sich Persönlichkeiten auch sehr schnell. Wir haben jetzt eine ganze Menge Bundestagskandidaten. Und ich würde dort wirklich die Zeit lassen bis zum Ende dieses Jahres. zu gucken, wer ist das beste Zugpferd aus der AfD Sachsen. Und das stellen wir dann im Wahlkampf nach vorn. Und der darf dann auch gerne, wenn wir gewonnen haben, Ministerpräsident werden.
Als neuer Generalsekretär der sächsischen AfD wurde Jan Zwerg gewählt. Der gelernte Mechaniker und selbstständige Unternehmer ist Vorsitzender des Kreisverbandes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. In seiner Vorstellungsrede ging er nicht auf politische Inhalte ein. Auf seinem Facebook-Account allerdings hat er kämpferisch aussehende Fotos von sich hochgeladen, auf denen er mit Baseballschläger posiert. Der Landesvorsitzende aus Sachsen-Anhalt, Poggenburg, hatte in seinem Grußwort den Schulterschluss der AfD-Verbände beschworen, der nun erst nach dem Weggang von Frauke Petri möglich sei.
Und dieses Miteinander, dieses Gemeinsame, das muss genau der Amboss sein, auf dem unser patriotischer Sieg geschmiedet wird. So muss es sein und anders nimmermehr.
In der Sächsischen Schweiz wird in 10 Tagen ein AfD-Spitzentreffen stattfinden. Auf einer politischen Aschermittwoch-Veranstaltung werden die Landesvorsitzenden aus Mitteldeutschland Reden halten. Also Björn Höcke, Jörg Urban und André Poggenburg.
In Italien tobt der Wahlkampf für die Parlamentswahl Anfang März. Und mit harten Positionen gegen Einwanderer machen rechte Parteien Stimmung und werben um Wähler. Gestern wurde möglicherweise aus rassistischen Sprüchen blutige Realität. Ein 28-Jähriger schoss in der Stadt Macerata gezielt auf Ausländer. Die Zeitung Corriere della Sera schreibt, es sei das erste Mal in der jüngeren Geschichte, dass auch in Italien, und nun Zitat, der Albtraum des rassistischen Terrors wahr wird. Zitat Ende. Die Indizien der Tat deuten zumindest darauf hin. Tassilo Forchheimer berichtet.
Nach den ersten Vernehmungen wurde der mutmaßliche Amokschütze ins Gefängnis nach Ancona gebracht. Ihm wird vorgeworfen, das Blutbad aus rassistischen Motiven angerichtet zu haben. Italiens Innenminister Marco Minniti.
L'unico elemento.
Das Einzige, was die Verletzten gemeinsam haben, ist die Hautfarbe. Die Tat war also ganz offensichtlich von Rassenhass motiviert. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen habe der Täter alleine gehandelt, so der Minister weiter. Der Verdächtige habe jedoch einen rechtsextremistischen Hintergrund. In seinem Elternhaus fanden die Ermittler unter anderem eine Hakenkreuzfahne und ein Exemplar von Hitlers Mein Kampf. Im vergangenen Jahr hatte der 28-Jährige bei Kommunalwahlen erfolglos für die rassistische Lega Nord kandidiert. Die 6 Opfer sind inzwischen alle außer Lebensgefahr. Der Zustand eines Mannes sei allerdings noch kritisch, heißt es. Bei den Angeschossenen handelt es sich um 5 Männer und eine Frau, die aus Mali, Ghana, Nigeria und Gambia stammen. In Italien wird nun darüber spekuliert, warum sie der Täter zu Opfern machte. Viele vermuten, dass es mit dem Mordfall Pamela zu tun haben könnte, der Italien seit Mitte vergangener Woche beschäftigt. Die 18-jährige Italienerin wurde auf grausame Weise ermordet. Tatverdächtig ist ein 29-jähriger Nigerianer. Der mutmaßliche Täter und das Opfer lebten in Macerata, dem Ort der gestrigen Amokfahrt. Bürgermeister Romano Carancini.
Le vittime sono tutte di colore e questo evidentemente è un fatto molto grave.
Die Opfer sind alle dunkelhäutig, das wiegt schwer. Ebenso schwer wie das, was Pamela zugestoßen ist. Die Nähe beider Taten legt die Vermutung nahe, dass es hier einen Zusammenhang geben könnte. Umso größer sind nun die Befürchtungen, dass die Ereignisse von Macerata den Parlamentswahlkampf in Italien weiter anheizen könnten. In Umfragen liegt derzeit das Mitte-Rechts-Bündnis vorne, zu dem auch die Lega Nord gehört. Für den Fall eines Wahlsieges hat die Partei Massenausweisungen von Migranten angekündigt. Regierungschef Paolo Gentiloni appellierte an die Vernunft aller Parteien.
Confido nel senso di responsabilità di tutte le forze politiche.
Ich vertraue auf das Verantwortungsgefühl aller politischen Kräfte. Kriminelles Verhalten ist durch keine Idee zu rechtfertigen. Täter sind Täter. Der Staat wird streng gegenüber jedem sein, der daran denkt, die Spirale der Gewalt weiterzudrehen. Lasst uns dieses Risiko sofort stoppen. Lasst es uns gemeinsam stoppen.
Fermiamolo subito. Fermiamolo insieme.
Dem Hass und der Gewalt dürfe es nicht gelingen, die Gesellschaft zu spalten, so der Ministerpräsident weiter. Dass sich alle politischen Parteien diesen Appell zu Herzen nehmen, ist allerdings nicht zu erwarten. Matteo Salvini von der Lega Nord sagte, Die moralische Verantwortung für diese Episode der Gewalt trügen diejenigen, die Italien mit illegalen Einwanderern gefüllt hätten. Es ist evident, dass die Migration außer Kontrolle geraten ist. Eine solche bewusst herbeigeführte Invasion hat soziale Konflikte zur Folge. Die politischen Gegner werfen Salvini dagegen vor, Gewalttaten zu instrumentalisieren, um die Stimmung damit nur noch weiter aufzuheizen.
Seit dem Zerfall Jugoslawiens und der Unabhängigkeit der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik Mazedonien tobt der Streit dieses jungen Staates mit dem Nachbarland Griechenland um den Namen Mazedonien. Denn auch die griechische Nordprovinz heißt so. Seit 1991 währt dieser Streit und Athen blockiert den Beginn von EU-Beitrittsgesprächen mit Mazedonien ebenso wie die NATO-Mitgliedschaft des Landes. Vor 2 Monaten nun haben unter UN-Vermittlung intensive Bemühungen begonnen, den Streit beizulegen, sehr zum Unwillen vieler Griechen. Heute kamen sie zu einer Großdemonstration in Athen dagegen zusammen. Von dort Michael Lehmann.
Mehrere hunderttausend Menschen in der griechischen Hauptstadt wollen ein deutliches Zeichen an die Regierung senden, dass sie den Namen Mazedonien, in welcher Form auch immer, als neuen Namen für ihr Nachbarland im Norden nicht akzeptieren wollen. Im lange schwelenden Namensstreit bestehen national-konservativ gestimmte Griechen seit Jahren auf der offiziellen Sprachregelung Phirom, der englischen Abkürzung für ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien. Die heutigen Demonstranten sind aus dem ganzen Land mit Bussen und Schiffen in die griechische Hauptstadt gekommen. Sie befürchten, wie alle Gegner der momentanen Verhandlungen um einen Kompromiss im Namensstreit, dass das international anerkannte Land Mazedonien einen Teil der nördlichen griechischen Provinz Mazedonien beanspruchen könnte. In Thessaloniki hatten vor 2 Wochen bei einer ähnlichen Kundgebung knapp 90.000 Gegner eines Mazedonien-Kompromisses gegen die Verhandlungen mit dem Nachbarland protestiert. Laut Umfragen soll die Mehrheit der griechischen Bevölkerung die mit der mazedonischen Regierung diskutierten Namensvarianten rundherum ablehnen.
Mit höchst umstrittenen Abschiebeplänen will die israelische Regierung Flüchtlinge aus Afrika loswerden. Sie will sie dazu bewegen, freiwillig in ein afrikanisches Drittland zu gehen oder aber ins Gefängnis. In Israel stoßen die Pläne auf starke Kritik, doch die Regierung hat damit begonnen, sie umzusetzen. Aus Tel Aviv, Tim Assmann.
Die ersten Abschiebebefehle wurden bereits an afrikanische Flüchtlinge übergeben. Sie haben nun 2 Monate Zeit, das Land zu verlassen. Die israelische Regierung hat ein Aufnahmeabkommen mit einem afrikanischen Drittstaat geschlossen. Medienberichten zufolge handelt es sich um Ruanda. Den Flüchtlingen, die sich nun freiwillig dorthin abschieben lassen, zahlt Israel neben Flug und Visum auch eine Prämie von umgerechnet rund 2.800 Euro. Wer nicht bis zum 1. April freiwillig gegangen ist, soll in Haft genommen werden. Viele der Asylsuchenden haben bereits angekündigt, lieber in ein israelisches Gefängnis zu gehen, als nach Ruanda auszureisen. Betroffen sind aktuell rund 15.000 bis 20.000 der insgesamt ca. 40.000 afrikanischen Flüchtlinge, die bereits vor Jahren über die ägyptische Grenze illegal ins Land kamen. Die Menschen stammen überwiegend aus Eritrea und dem Sudan. Abgeschoben werden sollen nun zunächst Männer. Israels Innenminister hat angekündigt, die Maßnahme auf Frauen und Kinder auszuweiten. Die rechtsreligiöse israelische Regierung sieht in den Afrikanern mehrheitlich Wirtschaftsflüchtlinge und nennt sie Eindringlinge. Gegen die harte Abschiebepraxis gibt es Widerstand im Land. Unter anderem hatten Rabbiner und Vertreter der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem die Regierung kritisiert. Piloten der Fluggesellschaft El Al erklärten, sie würden sich an den Abschiebungen nicht beteiligen.
G20, der Gipfel der wichtigsten Staat- und Regierungschefs in Hamburg, ist noch lange nicht aufgearbeitet. Noch verfolgen die Ermittlungsbehörden Gewalttäter, noch wird versucht, die politische Verantwortung zu klären und noch gibt es keine Antwort in der Hamburger Bürgerschaft darauf, was das Gipfeltreffen die Hansestadt denn nun gekostet hat. Der Bund ist da einen Schritt weiter. Auf Anfrage der Linken im Bundestag hat das Finanzministerium eine entsprechende Auflistung veröffentlicht. 72,2 Millionen Euro hat der Bund demnach für den G20-Gipfel in Hamburg ausgegeben. Charlotte Voss mit den Einzelheiten. Im Wesentlichen lassen sich die Kosten des Bundes in drei große Blöcke aufteilen: Sicherheit, Kommunikation und Organisation. Der Einsatz von Bundespolizei, Bundeskriminalamt, Technischem Hilfswerk und Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat zusammen 27,7 Millionen Euro verschlungen. Das Bundespresseamt hat 22,1 Millionen Euro ausgegeben, unter anderem für die Betreuung tausender akkreditierter Journalisten. Den Besuch der Staats- und Regierungschefs vorzubereiten und durchzuführen, hat das Auswärtige Amt 21,7 Millionen Euro gekostet. Weitere Posten auf der Liste des Bundes sind 300.000 Euro für die technische Amtshilfe der Bundeswehr sowie 400.000 Euro für eine größere Veranstaltung des Finanzministeriums. Im Gegensatz zum Bund hat der rot-grüne Hamburger Senat bis heute keine Kostenauflistung präsentiert. Im Oktober war aber bekannt geworden, dass die vom Bund vorab bereitgestellte Summe nicht reichen wird. Der G20-Gipfel und die heftigen Krawalle haben zum bislang größten Polizeieinsatz in Hamburg geführt.
Wie politisch dürfen Sportler sein? In den USA wird darüber heftig diskutiert, seit die Profis der US-Football-Liga, der NFL, sich während des Abspielens der Nationalhymne hinknieten, statt zu stehen, um damit gegen Rassismus zu demonstrieren. US-Präsident Trump hat sie dafür beschimpft, die NFL aber verbot es ihren Profis nicht. Daher wird auch heute vor dem Super Bowl, dem Endspiel der NFL und zugleich größten Sportevent der Welt, das heute Nacht stattfindet, über den sogenannten Hymnenprotest diskutiert. Aus den USA Martina Butler.
Es könnte das Streitthema beim Super Bowl werden, wenn Spieler bei der Nationalhymne knien, sitzen oder die Faust in die Luft recken. Der Hymnenprotest spaltet diese Saison das Land. Seit Colin Kaepernick, der ehemalige Quarterback der San Francisco 49ers, zur Nationalhymne kniete, sind immer mehr Profis dazugekommen. Am Anfang dieser Saison haben sich sogar Coaches und Vereinsbesitzer zum Teil mit ihren Sportlern untergehakt, als Zeichen der Solidarität. Denn die Spieler protestieren damit gegen Polizeigewalt gegen Schwarze und Rassismus. Donald Trump teilt schon seit Monaten gegen die knienden Profis aus, forderte gar, dass Vereine sie feuern sollten. Auch in der Super Bowl-Woche bei seiner Rede zur Lage der Nation hat er nochmal klar Position bezogen.
Diese Geste erinnert uns daran, warum wir stolz bei der Nationalhymne stehen.
Kritiker werfen den Spielern mangelnden Respekt und Patriotismus vor. Beim Super Bowl soll es, wenn es nach der NFL geht, bloß keinen Eklat geben. Es ist eine perfekt inszenierte Show für die ganze Familie. Nichts, wo man sich zu Hause vor dem Fernseher aufregen soll. Wohl auch deshalb hat die NFL die Werbung der Veteranenorganisation MVETS als zu politisch abgelehnt. In der Anzeige sollte eine amerikanische Flagge zu sehen sein und daneben die Worte »Please stand«, »Bitte steht auf«. Veteranensprecher Marion Polk versteht nicht, warum ihre Werbung nicht gezeigt werden darf, erzählt er bei Fox.
Die haben sich bei uns gemeldet und gesagt, dass die NFL will, dass wir die Worte ändern. Aber das wollten wir nicht. Unsere einfache Botschaft war, bitte steht auf.
Die Fans sind gespalten, ob sie den Protest unterstützen oder ablehnen.
Ich bin 100%ig dafür. Ich bin Veteranin und mich stört das nicht. Es geht um die Ungleichheiten in den USA. Wenn alle auf dem Feld knien würden, wäre das okay für mich.
Ich verstehe es, aber dies ist nicht der richtige Anlass dafür.
Ich bin dafür und verstehe, warum sie das machen. Sie schaden keinem damit.
Ich verstehe sie, aber das ist nicht der richtige Ort dafür.
Malcolm Jenkins spielt für die Philadelphia Eagles. Er kann die Kritik an dem Hymnenprotest nicht verstehen.
Wenn man meine Kollegen sieht, die in ihrer Freizeit in ihre Communities gehen und versuchen, die Lage da zu verändern, sicherer zu machen und Amerika besser zu machen, und dann hören sie, sie seien unpatriotisch und unamerikanisch, das ist enttäuschend.
Die Spieler haben eine gesellschaftliche Diskussion angestoßen. Gespannt warten nun viele darauf, ob die Profis auch die Bühne des Super Bowls mit mehr als 1 Milliarde Zuschauern weltweit nutzen, um ihr Statement abzugeben.
Rolf Zacher. In rund 250 Filmen spielte der Schauspieler Im Fernsehen war überdies in kleineren Rollen regelmäßig zu sehen, im Tatort ebenso wie in Serien wie Küstenwache oder der Telenovela Rote Rosen. Seine Stimme allerdings hatten auch die Fans großer internationaler Filmproduktionen im Ohr. Er war Synchronsprecher unter anderem für Robert De Niro und Nicolas Cage. Gestern Abend ist Rolf Zacher in Hamburg gestorben, ein Nachruf von Sabine Lüders.
Dunkle, schwarze, nach hinten gekämmte Haare, schwarze Brille und oft eine Zigarre im Mundwinkel, das war Rolf Zacher. Mit diesem Gesicht schien er auf Ganovenrollen abonniert, eine Type eben. Seine Spezialität waren skurrile Charaktere und soziale Randfiguren. Seine Bandbreite reichte von Fassbinders Berlin-Alexanderplatz über die Venusfalle bis zur Telenovela Rote Rosen. Seit Mitte der 60er Jahre spielte Zacher in insgesamt mehr als 250 Kino- und Fernsehfilmen und Serien mit. Der Tatort war dabei und die Berliner Anwaltsserie Liebling Kreuzberg. 1982 bekam Zacher den Bundesfilmpreis in Gold. Wieder eine Gaunerrolle, der Kleinkriminelle Henry in Endstation Freiheit. Zuletzt war er in Doris Dörries Film Die Friseuse zu sehen. Gestorben ist Rolf Zacher in Hamburg in einem Pflegeheim. Ganz friedlich, wie seine Lebensgefährtin gestern Abend bestätigt hat.
Und damit kommen wir wieder zum Sport. Kurz vor Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang sorgen Berichte über mögliche Dopingmanipulationen im Skilanglauf für Unruhe. Laut der ARD-Doping-Redaktion wurden in den letzten 16 Jahren insgesamt 313 Medaillen bei Olympia- und Weltmeisterschaften von Athleten gewonnen, bei denen dopingverdächtige Blutwerte festgestellt wurden. Markus Tepper.
Das bedeutet, fast die Hälfte aller Olympia- und WM-Medaillen im Langlauf zwischen 2001 und 2017 sollen von Athleten gewonnen worden sein, die ein- oder mehrmals auffällige Blutwerte hatten. Die größte Anzahl an Athleten mit verdächtigen Werten stamme aus Russland, so die ARD-Recherche. Aber auch Langlaufstars aus Schweden, Österreich und Deutschland sollen zu den Medaillengewinnern mit den auffälligen Werten gehören. Auffällige Blutwerte, das bedeutet nach Meinung von Medizinern und Experten, dass hier mit hoher Wahrscheinlichkeit Doping die Ursache ist. Dem Rechercheverbund, zu dem auch die ARD-Doping-Redaktion gehört, waren von einem Insider Daten von rund 10.000 Bluttests von fast 2.000 Wintersportlern zugespielt worden. Eine Reaktion des Internationalen Olympischen Komitees steht noch aus.
Soweit Markus Tepper und alles vom Sport an diesem Sonntag hat Mats Nicholson.
Die letzte Bundesliga-Partie dieses Spieltages läuft. Es ist Halbzeit in Hamburg und Hannover 96 führt im Nordduell beim Hamburger SV mit 1:0 durch ein Tor aus der 36. Minute. Aus dem Hamburger Volkspark berichtet unser Reporter Jens Gideon.
Ivar Fossum, der Norweger, nahm aus 20 Metern Maß und traf genau hinein ins linke Eck. Keine Chance für Christian Martinia im Hamburger Kasten. Deshalb 1:0 die Führung für Hannover 96 und kurz vor der Pause gab es dann aber doch die Chance für zurückhaltender Hamburger hier noch den Ausgleich zu erzielen. Zunächst scheiterte Wood nach einem Pass von Hand und dann war Filip Kostic eigentlich frei durch. Das lange gestreckte Bein des Innenverteidigers von Hannover 96, Salif Sané, dazwischen. Schiedsrichter behauptet, er hätte den Ball gespielt. Ich habe da auch einen Kontakt mit dem Spieler gesehen. Man hätte auch Elfmeter geben können. Gab's nicht. Deshalb die 1:0-Führung für Hannover 96 zur Pause in Hamburg.
Sieht also nicht gut aus für den Hamburger SV, der ja dringend einen Sieg im Abstiegskampf braucht. Im ersten Spiel des Tages gab es ein überraschend deutliches Ergebnis. Augsburg besiegte die starken Frankfurter mit 3:0. Einer der Torschützen hieß Michael Gregoritsch und hat eine einfache Erklärung für den Sieg seiner Augsburger.
Ja, weil wir von der ersten Minute an zu 100% aggressiv waren und wir haben denen gar keinen Raum zu atmen gegeben. Und das war, glaube ich, heute wirklich vom ersten Moment an eine Top-Leistung und es war wichtig, dass wir eben Gas geben und deswegen, glaube ich, ist es auch in Ordnung.
Augsburg gewinnt also mit 3:0 gegen Eintracht Frankfurt. Wir gucken in die zweite Liga. Dort hat Eintracht Braunschweig verloren. 1:2 zu Hause gegen den Tabellenletzten aus Kaiserslautern. Um Coach Thorsten Lieberknecht gab es zuletzt ja immer wieder Diskussionen. Macht er weiter oder nicht? Ist die Rückendeckung vom Verein noch da? Heute die klare Antwort, Thorsten Lieberknecht macht weiter.
Ja, das steht außer Frage. Das ist definitiv kein Thema. Das ist alles gut. Wir haben uns ausgesprochen. Wir haben auch gemerkt, dass die Wertschätzung gegenseitig sehr hoch ist. Und lass uns Punkte holen, lass uns versuchen, dieses Ding zu drehen.
Eintracht Braunschweig macht also mit Thorsten Lieberknecht weiter. Die anderen Ergebnisse, Darmstadt unterliegt zu Hause Duisburg mit 1:2 und Dynamo Dresden besiegt Bochum mit 2:0. Die deutschen Tennismänner stehen zum ersten Mal seit 4 Jahren wieder im Davis Cup Viertelfinale. Der Hamburger Alexander Zverev holte den entscheidenden dritten Punkt gegen Australien. Deutschland besiegt die Australier mit 3:1. Und positive Meldungen gibt es auch von den deutschen Tennisfrauen. Zum ersten Mal seit September 1997 stehen zwei deutsche Spielerinnen in den Top 10. Klar, es geht um Angelique Kerber und Julia Görges. Kerber ist die 9, Görges die Nummer 10 der Tenniswelt.
Mads Nicholson mit dem Sport, mit guten Nachrichten zum Ende. Und das war das Echo des Tages. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.